Law Campus, der Podcast für euch Studierende mit dem perfekten Mix aus Wissen und Unterhaltung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stella Elmthaler. Ich bin Chefredakteurin der studentischen Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg, StudZR, und darf euch herzlich zur 6. Folge von Law Campus begrüßen. Die StudZR ist die älteste deutsche Rechtszeitschrift, die ausschließlich von Studierenden für Studierende gemacht wird. Wer kennt das nicht? Man schreibt Probeklausur nach Probeklausur, aber die Musterlösung ist in wenigen Stunden Bearbeitungszeit einfach unerreichbar. Wie soll man da wissen, was man tatsächlich braucht, um eine gute Note zu schreiben? In der StudZR-Ausbildung veröffentlichen wir deswegen die besten, originalen Klausur- und Hausarbeitenlösungen von euren Kommilitonen, zusammen mit den Korrekturanmerkungen und Hinweisen der Professorinnen und Professoren. So vorbereitet wisst ihr genau, worauf es in einer Klausur wirklich ankommt. Die StudZR-Ausbildung erscheint zweimal jährlich bei CF Müller und ist dort im Onlineshop erhältlich. In unserer wissenschaftlichen Online-Zeitschrift StudZR WissOn findet ihr zudem kostenlos herausragende Aufsätze, Studien und Seminararbeiten, die euch helfen, eure eigene wissenschaftliche Arbeit auf das höchste Niveau zu bringen. Alle weiteren Infos gibt es unten in den Shownotes und auf studzr.de. Heute zu Gast bei Law Campus ist Professor Schwartmann. Herr Professor Schwartmann, Sie sind Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln und Inhaber der Professur für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht, insbesondere öffentliches und internationales Wirtschaftsrecht an der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der TH Köln sowie Privatdozent an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo Frau Elmenthaler, schön, dass Sie mich ausgewählt haben für diesen Podcast, auf den ich mich freue.
Sehr gerne. Herr Professor Schwartmann, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben, würde ich einfach mal mit ein paar Sätzen einsteigen, die Sie vielleicht für uns vervollständigen können. Der erste wäre: Ich bin Jurist geworden, weil?
Weil ich wichtige Entscheidungen im Leben anscheinend intuitiv treffe. Und das war gewissermaßen eine intuitive Entscheidung. Ich hatte in der Schule gelernt und dabei auch gelernt und mitgekriegt, dass ich bestimmte Sachen kann, argumentieren vielleicht konnte ich gut und mich so mit Sprache auseinandersetzen. Was ich nicht so gut konnte, war so Mathe, Latein und so weiter. Also von den Leuten aber sagten, das brauchst du schon auch, wenn du Jura studierst. Aber das war mir egal. Ich habe gedacht, komm, das machst du jetzt. Dann rechnest du möglichst wenig. Ne? Judex und Calculus, das hatte ich irgendwie auch irgendwie mal mitgekriegt. Habe ich gedacht, komm, das machst du jetzt. Und das war am Ende des Tages aber Intuition. einfach ein Gefühl, das ist was für mich, das machst du jetzt.
Eine sehr gute Intuition anscheinend. Der nächste Satz wäre, wenn ich an meine Zeit als Student in Gießen, Bonn und Köln zurückdenke, erinnere ich mich vor allem an?
Ja, woran erinnere ich mich? Das war eine Mischung aus Freiheit und Verantwortung, die ich damals empfunden habe. Also ich wusste, du machst das jetzt, du hast dein Leben jetzt in die Hand genommen und du hast was ausgesucht und das muss jetzt schon auch wuppen. Und da war so eine Mischung aus, ich fand das total spannend teilweise, war aber auch Demut dabei so ein bisschen, denn das ist ja alles nicht mir zugefallen, was ich da machen musste. Also ich musste mich schon auf die Hinterbeine setzen, habe das auch getan. Und am Ende des Tages, es ist jetzt wirklich, glaube ich, so dieses Gefühl, jetzt bist du frei, aber jetzt mach auch was draus. Und das ist so das, was mir, glaube ich, in der Erinnerung so hängen geblieben ist, ja.
Ist das etwas, was Sie auch im weiteren Berufsweg so mitgenommen haben? Oder fühlen Sie sich jetzt weniger frei als im Studium?
Ja, jetzt fühle ich mich freier. Jetzt fühle ich mich freier. Also das war, also man hat ja, ich habe ja vor dem Studium jetzt nicht im Wesentlichen was geleistet, so beruflich. Ne? Und danach aber irgendwie schon. Ne? Es ist irgendwie so eine Mischung aus Arbeit, Glück oder Fortune, hat das Napoleon, glaube ich, genannt. Das ist das Glück des Tüchtigen. Und so, dass die Straße endlos ist und überall hingeht, das hatte ich nach dem ersten Examen. Das hatte ich irgendwie ja, hätte gut geklappt und da, ja, da habe ich gedacht, ja gut, dann kannst du ja doch was und dann jetzt kannst du auch was draus machen. Das war mehr oder weniger so ein erworbenes, ja, Freiheit reloaded, dass ich da hatte und ich gesagt, komm, jetzt promovierst du auch und ja, das waren zum ersten Mal so eine kräftigere Form von Freiheit irgendwie.
Interessant, mal zu hören, ja, so aus Professorensicht. Genau, und in der nächsten Woche freue ich mich auf.
Ja, in der nächsten Woche gehen bei uns hier an der TH die Vorlesung los. Da habe ich eine Erstsemesterveranstaltung, eine Fünftsemesterveranstaltung. Das ist einmal Wirtschaftsverwaltungsrecht und das andere Mal SS, europäisches Datenschutzrecht. Und darauf freue ich mich. Aber ich freue mich aber auch darauf, auch im Semester, in Semesterferien, wie jeden Morgen, irgendwie so aufzustehen, so ein auf dem Fitnessrad zu sitzen, Netflix oder irgendwas Serie zu sehen, danach mit dem Hund rauszugehen und zu frühstücken und dann im Tag loszugehen. Das ist witzig, aber darauf freue ich mich irgendwie immer irgendwie, dass ich irgendwie so ein paar Sachen erledige, bevor mein Tag losgeht. Er ist ja dann schon losgegangen, aber
Ja.
dann ja, ein bisschen Freiheit vor der Arbeit.
Das ist sicherlich was man sowieso ein bisschen mehr in seinen Alltag einbauen sollte, so als Juristin. Genau, aber eigentlich wollen wir heute übers Medien- und Datenschutzrecht reden. Das ist Ihr
Ja.
Spezialgebiet sozusagen, Forschungsschwerpunkt. Genau, ich habe selbst gerade mein erstes Staatsexamen geschrieben und ich habe mich noch praktisch gar nicht mit Medien- und Datenschutzrecht auseinandergesetzt. Deshalb ist die erste Frage erstmal, was genau versteht man eigentlich unter Medien- und Datenschutzrecht?
Ein Glück, dass wir heute hier reden. Genau. Sie sind ja
Richtig.
Offen für interessante Rechtsgebiete. Ne? Und ja, Medienrecht und Datenschutzrecht, die muss man erstmal voneinander trennen. Ne? Also unterschiedliche Rechtsgebiete. Beginnen wir mal mit dem Medienrecht. Das Medienrecht, das ist eine Querschnittsmaterie aus dem öffentlichen Recht, aus dem Zivilrecht, aus dem Strafrecht. Und das wird zunehmend europarechtlich geprägt. Und ja, das ist das Medienrecht. Da geht es im Kern um Artikel 5, die Meinungsfreiheit und die mediale Verbreitung durch die drei in Artikel 5 genannten Medien. Das ist Presse, Rundfunk und Film. Müssen wir sagen, gut, Film, das ist heutzutage etwas weniger relevant. Dafür gibt es ja andere Erscheinungsformen der Medien. Da sind die drei geblieben und das sind die drei Verbreitungsformen für die Meinungsfreiheit. Und ja, da gibt es halt Schranken für die Meinungsfreiheit. Und man darf im Prinzip alles sagen, was man möchte. Man darf nur nicht aus der Fassung kommen dabei. Ne? Das ist so ganz wichtig. Und Artikel 5, dem geht es darum, dass der freie Diskurs der Demokratie geführt und gepflegt wird, aber dass man eben auch dabei wirklich sich im Rahmen dessen bewegt, was die Rechte anderer nicht verletzt. Und das ist so im Prinzip für mich der Kern des Medienrechts, der Medienverfassung. Und dann schließt sich da halt irgendwie das Recht an, sich zu verteidigen, wenn man verletzt wurde. Also es wäre eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Das sind so traditionelle, mal sagen, Konfliktfelder in den Medien. Und heute geht es natürlich um die Reichweite der Meinungsäußerungsfreiheit. Gar nicht mehr so sehr im Verhältnis zum Staat, schon auch noch, aber insbesondere im Verhältnis zu anderen auf Plattformen, ne? Also die allgemeinen Geschäftsbedingungen sozialer Netzwerke sind im Prinzip die Regularien zur ja, Ordnung der Meinungsäußerungsfreiheit. Und das ist schon eine neue Entwicklung, die es nicht gab, als ich mit dem Medienrecht begonnen habe. Und wenn man an die europarechtliche Regulierung jetzt im Digital Services Act denkt, klar, dann geht es jetzt darum, dass die großen Plattformen mit der EU-Kommission miteinander ausmachen, wo die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit sind. Da hatte im Sommer 2021 schon auch unser Bundesgerichtshof was zugesagt. Im Prinzip gesagt, auf sozialen Netzwerken darf man sagen, was man will, man darf aber Rechte anderer nicht verletzen. Und vor allen Dingen auch von Seiten der Plattformbetreiber darf man nicht willkürlich so Meinungen sperren. Das ist ja auch ein großes Problem, dass viel nicht gesagt werden darf oder mehr wird. Ne? Und da ist es total wichtig, dass der Staat nicht Beckenrandschwimmer bei der Gewährleistung der Meinungsfreiheit ist, auch zu Zeiten von Plattformen nicht, sondern wirklich ja derjenige, der das prägt. Und das ist eine große Herausforderung der Medienfreiheit in dieser Zeit. Ja, und ansonsten gibt es halt ganz viel, was macht das Medienrecht aus? Sie dürfen bestimmte Delikte natürlich nicht begehen, und da gibt es halt für Aussagen, sowas wie Volksverhetzung und so weiter, gibt es Strafen, und es gibt halt ja jede Menge Verästelungen im Bereich des nebenrechtlichen, medienrechtlichen Nebenrechts, Telemedienrecht und so weiter. Das macht das Medienrecht aus am Ende des Tages, ne?
Spannend, ja. Ja, man hört aus den Medien ja häufiger was über genau diese Themenbereiche. Und das sind ja auch Dinge, die uns vor allem so jüngere Generationen auf sozialen Medien ja tagtäglich begegnen.
Total. Sie sind damit groß geworden. Sie nehmen vielleicht gar nicht mehr so sehr das Fernsehen wahr. Ne? Das sind so Kästen, wo was drin flimmert. Aber es ist halt irgendwie kein Handy, sondern ist irgendwie so ein Fernseher. Und zu meiner Zeit war das immer noch wesentlich prägender. Und jetzt, also wenn ich an meine Kinder denke, die gucken sehr wenig Fernsehen und nehmen im Prinzip das über wirklich soziale Netzwerke wahr und informieren sich darüber. Und das ist neu. Ne? Und dann schlägt man eine Brücke zum Datenschutzrecht. Das ist ja das nächste Gebiet, auf das sie abzielen. Ne? Das hat nichts miteinander zu tun im Wesentlichen. Ne? Also das Medienrecht, das schützt am Ende des Tages das Recht auf freie Meinungsäußerung, deren Grenzen und das Umfeld dieser Äußerungen, würde ich mal sagen. Und da gibt es noch das Miteinander von privatem und öffentlichem Rundfunk im Medienrecht. Und das muss dann nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die das sehr stark geprägt hat, das Medienrecht, zueinander sortiert werden, die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des privaten Rundfunks und so weiter. Aber das sind in der Perspektive Probleme von gestern, würde ich mal sagen. Mhm. Was die Europäisierung des Medienrechts anbelangt, da sprechen wir, glaube ich, über die Probleme von morgen. Aber nochmal zum Datenschutz. Das Datenschutzrecht, das hat einen anderen Anknüpfungspunkt. Der Ausgangspunkt ist die informationelle Selbstbestimmung. So hat das Bundesverfassungsgericht das hier in der Volkszählungsentscheidung genannt. Das ist das Recht, dass personenbezogene Daten, dass man darüber bestimmen darf, dass niemand etwas über jemand anders erfahren darf, was in dessen Privatsphäre fällt. Und die Datenschutzrecht zielt darauf. Ne? Das ist seit 2018 macht das die Datenschutzgrundverordnung, also das Datenschutzrecht ist europarechtlich harmonisiert. Das ist ein Riesenschritt gewesen, wenn man sich das mal aus der Perspektive des Rechtsanwenders anschaut. Das war ein Recht, das zersplittert war in den Mitgliedstaaten, und dann hat man wirklich in so einer Art ja wirklich großen Kraftakt das komplett harmonisiert. Zumindest mal die Bereiche, die Grundlagen der Datenverarbeitung ausmachen, dann den Kundendatenschutz, den sogenannten. Man hat aber für andere Bereiche, etwa den behördlichen, staatlichen Datenschutz, noch so ein bisschen Öffnungsklauseln gelassen. Aber von der Idee her haben wir jetzt eine europarechtlich regulierte Privatsphärenschutzrechtsordnung. So kann man das nennen. Ne? Und das hat Konsequenzen. Ne? Der höchste gesetzliche Fachrichter ist dann nicht mehr die deutschen Obergerichte, Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, sondern ist der Europäische Gerichtshof, der ja zugleich auch der Europäische Verfassungsgericht ist mit der Grundrechtecharta. Und deswegen muss halt ganz viel vorgelegt werden von Gerichten. Naja, das, was eben den europäischen Richter betrifft. Und das ist eine interessante Entwicklung, die wir im Medienrecht möglicherweise auch noch vor uns haben. Das ist ein bisschen anders von den Kompetenzen zugeschnitten. Wenn ich an den DSA denke, da haben wir die Entwicklung schon auch. Und das ist da so ein bisschen vergleichbar im Datenschutzrecht schon passiert. Ja, beim Datenschutz selber muss man noch so ein bisschen differenzieren zwischen, ich nenne das jetzt mal Offline-Datenschutz und Online-Datenschutz. Was ist Offline-Datenschutz? Wenn ich jetzt sage, hallo Frau Elmenthaler, wie heißen Sie? Dann sagen Sie, ich heiße Elmenthaler, und ich sage, wunderbar, wo wohnen Sie? Und kann ich Ihnen da mal einen Brief hinschicken? Was ist da drin? Ja, da sind tolle Bücher aufgeführt, die ich so schreibe für C.F. Müller. Ne? So, das nennt man Werbung. Und wenn ich Ihre Daten erfrage, um sie mit Werbung zu beglücken, das wäre ja der Zweck, dann ist das Anwendungsbereich des Datenschutzrechts in unserem unmittelbaren Kontakt. Also ich erhebe Daten von Ihnen oder über Sie, und das ist gemeint mit, das ist der Anwendungsbereich der DSGVO, das meine ich mit Offline-Datenschutzrecht. Mhm. Während wir hier diese Videokonferenz führen, wird aber auch auf Ihr Endgerät zugegriffen und auf mein Endgerät zugegriffen. Der Zugriff durch Zoom zum Beispiel, den Anbieter, den wir hier benutzen, der findet eben statt, und auch das ist eine Frage des Datenschutzrechts, denn da werden Informationen abgerufen, die jetzt ja auch personenbeziehbar sind, ne? Also welches Gerät benutzen Sie und wo sind Sie möglicherweise und so weiter und so fort. Und das ist aber datenschutzrechtlich zweigeteilt. Einmal schützt die Privacy-Richtlinie und das sogenannte Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG, den Zugriff aufs Endgerät, und die weitere Verwendung der Daten, die richtet sich dann wieder nach der DSGVO. Ich sehe schon, ne? Das ist ganz leicht in Ihren Augen, ne? Ganz unkompliziert ist es nicht, aber am Ende des Tages ist das auch ein, wenn man so will, großes Problem des Datenschutzrechts, dass es europarechtlich so zerfasert. Ne? Das ist wirklich auch für Spezialisten ein Problem. Also ich meine, klar, ne? Also vom Grundgedanken, man erhebt personenbezogene Daten im Face-to-Face-Kontakt, ist was anderes, als ob die Daten über ein Gerät erhoben werden. Gut, alles klar. Kann man ja noch irgendwie einsehen, dass das unterschiedliche Regelungsbereiche sind, aber dass das ganz unterschiedliche Regulierungswelten sind, die man dann verzahnen muss, das ist schwer in der Praxis und auch schon beim Lernen dessen. Ne? Das ist das Problem. Also der Zugriff auf Endgeräte ist auch das große Thema Cookies. Ne? Also was wird an Verhalten von Ihnen erhoben, damit man Ihnen hinterher dann auch da wieder bestimmte Inhalte zuspielen kann. Das wären die beiden großen Bereiche Medienrecht und Datenschutzrecht. Und im Datenschutzrecht, wo man fairerweise sagen, gibt es dann eben die DSGVO-Komponente und die E-Privacy-Komponente.
Ja, das sind wirklich Sachen, die einem so im Pflichtfachstoff fürs Staatsexamen so gar nicht begegnen. Also vielleicht hat man mal was von der DSGVO gehört, aber Europarecht wird ja sowieso eher häufig mal vernachlässigt. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich gerade mit so diesen eher Randgebieten auseinanderzusetzen, schwerpunktmäßig?
Ja, sind das Randgebiete, also jeder hat ein Handy in der Tasche, und insofern ist das Randgebiet natürlich ziemlich zentral in jeder Hosentasche. Ne? Und vernetzte Autos sind auch Handys, die fahren können, und die erheben das auch. Also das ist so ein bisschen Hidden Champion, würde ich mal sagen. Also jeder kommt ja damit in Berührung, zumindest mal faktisch, auch wenn er nicht rechtlich damit in Berührung kommt. Wie kam ich dazu? Ganz atypisch auch. Also ich habe erst Examen gemacht, dann war ich wissenschaftliche Hilfskraft dann im Institut für Staatsrecht hier in Köln und habe promoviert im Verfassungsrecht, Parteienfinanzierung, und habe dann ein zweites Examen gemacht und war nach dem zweiten Examen erstmal Anwalt. 4 Jahre Verwaltungsrechtsanwalt, habe ich weder Medienrecht noch Datenschutzrecht so intensiv betrieben, und habe dann nach 4 Jahren Anwaltstätigkeit das Angebot bekommen, mich nochmal zu habilitieren, und das aber im Völkerrecht. Also das war ein Völkerrechtler, der das macht, und das fand ich auch super spannend. Also habe ich über Privat- und Wirtschaftsvölkerrecht habilitiert, weniger Legende, öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht, noch kein Datenschutzrecht und noch kein Medienrecht. Ich hatte, wenn man so will, eine öffentlich-rechtlich, völker-europarechtliche Ausbildung mit Praxisbezug in eine Anwaltskanzlei, aber noch kein Medienrecht. Und dann kam ich 2004 nach Köln. Ich bin hier an einer technischen Hochschule, Fachhochschule, und als ich damals mich beworben habe, da waren die Stellen nicht so leicht zu haben, und ich komme aus Köln. Und diese Techo-Hochschule ist auch in Köln. Das ist ein wunderschönes Gebäude, alte Kölner Universität in der Südstadt. Und ich hatte eine Lehrstuhlvertretung in Rostock und kam dahin und dachte, mein Gott, das wäre schon schön, wenn du ja, auch hier arbeiten könntest. Ne? Aber man weiß ja nicht, wie es kommt. Dann habe ich mich ja beworben auf diese Stelle für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und europäisches Wirtschaftsrecht. Das passte auch mit dem Wirtschaftsvölkerrecht, mit dem internationalen Recht, weil ich war ja klar habilitiert. Und ja, dann habe ich diese Stelle bekommen und da war ich erstmal da. Und dann ging das irgendwie los, dass ich dachte, ja, jetzt bist du einmal hier, was machst du denn jetzt? Was möchtest du tun? Es ist ja frei, dann, weil da war ich ja frei, ne? Also auch irgendwas zu gestalten. Ja, dann habe ich gedacht, ja, aber hier ein bisschen Köln ist ein Medienstandort und da gibt es ganz viel Medienwirtschaft. Da gibt es RTL, da gibt es einen großen Verlag, M. Dumor Schauberg, da gibt es auch den WDR und viele Produktionsgesellschaften. Gibt auch an der Uni Medienrecht, aber wäre doch im Prinzip ganz gut, wenn man auch hier so eine Art Medienrecht machen würde. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ich total gerne machen würde, wäre an diesem Medienstandort hier so eine, in Anführungsstrichen, Anlaufstelle machen, wo Wirtschaft, Medienwirtschaft, Wissenschaft und vielleicht auch noch Politik irgendwie so eine Plattform für, wo sie sich austauschen können. Da habe ich einfach mal so getan, als ob das irgendwie schon passiert wäre und habe so einen Beirat gegründet, ne, für diese Kölner Forschungsstelle für Medienrecht. Da war mein Kollege Dörr drin, mit dem ich mein Lehrbuch auch bis heute noch schreibe, aber auch ja, der damalige Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Helmut Hein und viele mehr. Und ich habe das einfach gegründet. Ich sagte, ja, das ist doch jetzt schön, jetzt hast du diese Forschungsstelle und dann machst du das einfach mal. Und dann musste ich mich inhaltlich natürlich auch damit auseinandersetzen. Und dann hatten wir in Köln eine Veranstaltung. Da war auch mein Kollege Dörr, der aus Mainz kannte, auch da schon Medienrecht irgendwie so gut gefunden, aber der hat das ganz intensiv gemacht. Und dann war von C.F. Müller ein Lektor da, der auch heute noch da ist, mit dem ich ganz viel zusammenarbeite, Herr Lenz. Der sagte dann, ja, wir können eigentlich mal so in der neuen Startreihe, der war jetzt neu, mal so ein Lehrbuch Medienrecht machen, wäre das denn nichts? Ne? Und da waren Dörr und ich, das war so eine Veranstaltung, war zufälligerweise, da sagte ich, ja, können wir doch machen. Oder er sagte, ja, ja, klar, können wir doch gut machen. Ne? Und dann sagte Dörr, ja, ich habe hier noch ein Skript, das hatte ich für die Folie mal gemacht, das müsste man irgendwie mal so hier überarbeiten. Und das habe ich gemacht, habe ich total intensiv in dieser Zeit mich halt irgendwie in das Medienrecht da reinbegeben. Habe über das Schreiben dieses Lehrbuches, über dieses Aufbereiten dieses Lehrbuches, das halt, wenn man so will, gelernt. Das war dann am Ende des Tages eine sehr intensive Zusammenarbeit, Kooperation. Wir haben das gut zusammen gemacht und seitdem gibt es dieses Lehrbuch. Und das war ein guter Anfang, um im Medienrecht klar zu kommen. Und ja, das war dann so. Und dann hat diese Forschungsstelle am Ende des Tages aufgrund interner Entwicklungen noch ja, eine bessere Ausstattung bekommen mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, eine Geschäftsleitung und so weiter. Dann habe ich noch weitere Bücher geschrieben. Und dann haben wir einen Studiengang gemacht, einen Masterstudiengang Medienrecht und Medienwirtschaft, den es bis heute auch gibt. Wir haben dann das zusammen mit einer Fachanwaltsausbildung für Ober- und Medienrecht zusammen angeboten. Und so ist dann immer mehr wirklich dieser Praxisbezug gewachsen und in der Ausbildung dann ja, auch Wirklichkeit geworden. Und so bin ich dann auch über noch weitere Bücher, hier Praxishandbuch Medien-IT und Urheberrecht, was ich rausgegeben habe, sprich schlicht übers Machen, dann irgendwie zum Medienrecht gekommen und fand das unglaublich spannend und total klasse.
Ja, sau interessant. Also vor allem dieser öffentlich-rechtliche Hintergrund, das ist ja, ja, das hat man ja nicht so super häufig, dass sich das in so einem akademischen Werdegang so überschneidet. Wir hatten ja jetzt über Ihren Weg zum Medienrecht geredet, der ja auch über das öffentliche Recht ein wenig führte. Und Datenschutzrecht hatten Sie ja auch schon angesprochen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Da wäre auch nochmal interessant, vielleicht zu wissen, natürlich, wie Sie zum Datenschutzrecht gekommen sind, aber auch, warum gerade diese Kombination sich anbietet, so als Forschungsschwerpunkt.
Mhm. Genau. Ja, zum Datenschutzrecht bin ich gekommen, weil ich in meiner Eigenschaft als Professor für Medienrecht irgendwie angesprochen worden bin von einer Gesellschaft, deren Vorsitzender ich heute bin, Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Das ist ein gemeinnütziger Verein, gut 4000 Mitglieder. Und das sind meistens Unternehmen und beraten werden die Datenschutzbeauftragten der Unternehmen. Es geht darum, dass Datenschutz im Unternehmen machbar sein muss. Also dass man jetzt zum Beispiel eine Software benutzen kann, die auch funktioniert. Das wäre zum Beispiel, könnte ein datenschutzrechtliches Problem sein. Und diese Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, die nimmt den Datenschutz sehr, sehr ernst. Aber sie sagt zum Beispiel auch, Microsoft 365-Produkte, die muss man unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man sich eben um die Datensicherheit kümmert, einsetzen können. Das ist zum Beispiel ein gutes aktuelles Beispiel. Darüber streitet man sich. Es gibt Leute, die sagen, man darf gar keine Microsoft 365-Produkte, sprich Microsoft in der Cloud, benutzen. Und das werden wir halt anders sehen. Und so gibt es viele Beispiele, wo man im Datenschutz ja Augenmaß behalten muss. Und das macht die GDD. Und seit 2012 bin ich deren Vorsitzender. Und befasse mich dann ganz intensiv auch mit datenschutzrechtlichen Fragen im unternehmerischen Einsatz und habe dazu ja dann auch bei CF Müller DSGVO, BDSG-Kommentar, TTDSG-Kommentar geschrieben und so weiter. Also das verzahnt sich bei mir immer das, was ich praktisch mache, mit dem, was ich wissenschaftlich mache. Das zieht sich so durch. Ne? Und so bin ich da hingekommen. Und Datenschutzrecht ist unglaublich faszinierend und ist ein Rechtsgebiet, was noch viel präsenter ist im Alltag von uns allen, als das Medienrecht. Präsenter insofern, als wir mit der Regulierung ja alle zu tun haben. Denn jeder gibt ständig Daten von sich preis und an der Stelle stellt sich eben immer die Frage, muss ich das? Und für den Fall, dass ich das tue, was muss der Verantwortliche tun, der die Daten bei mir erhebt. Und darum geht es im Datenschutzrecht. Ne? Und das ja, passt gut zusammen, weil das ja auch beides über digitale Wege funktioniert heutzutage.
Das stimmt. Genau, das wäre jetzt auch so als Laie, dass, warum man vielleicht auch die beiden Rechtsgebiete so ein bisschen vermischen oder verwechseln könnte. Speaking of Laienwissen, viele Studierende setzen sich ja gar nicht vor dem Berufseinstieg mit diesen Themenbereichen auseinander. Sind Sie der Ansicht, dass es sich eigentlich lohnen würde, das vielleicht auch im Studium verstärkt zu unterrichten oder sich anzueignen? Und aus welchen Gründen wäre das der Fall?
Naja, also das ist ja eine Frage der Neigung. Wenn man sich für bestimmte Dinge interessiert, dann sollte man sie im Studium sich näher angucken. Und man kann natürlich auch einen Schwerpunkt an den Universitäten nehmen, im Medienrecht, im Datenschutzrecht und so weiter. Was man aber auch tun kann, ist zum Beispiel einen Masterstudiengang belegen. Medienrecht, Medienwirtschaft. Wir bieten ja so einen an. Was ist die Idee? Die Idee ist, dass Bachelorstudierende von Universitäten und Fachhochschulen, aber auch Absolventinnen und Absolventen des ersten Staatsexamens oder von mir aus auch des zweiten, das hatten wir auch schon, nochmal sich eine Prägung holt im Medienrecht. Und das Medienrecht ist für uns jetzt wirklich auch einschließlich Datenschutzrechts. Ne? Also wir sind losgegangen als Kölner Forschungsstelle für Medienrecht mit einem Masterstudiengang Medienrecht und Medienwirtschaft, aber das ist heute viel mehr. Ne? Das ist Urheberrecht, da gibt es einen eigenen Kollegen, für den das macht, das IT-Recht. Das IT-Recht bedeutet Zivilrecht, Softwarekauf, Software Miete, Software Leasen, Hardware genauso. Das ist Vertragsrecht. Das ist was ganz anderes zum Beispiel als Datenschutzrecht im Wesentlichen. Man braucht es eben auch in der beruflichen Anwendung. Haben wir das klassische Medienrecht, von dem ich eben gesprochen habe, Recht der Meinungsäußerung und so weiter, das wird da unterrichtet, dann jetzt auch in seiner europarechtlichen Ausprägung. Naja, dann eben wirklich Datenschutzrecht im Kontext des europäischen und nationalen Rechts. Und dann haben wir so Spezialbereiche, wie zum Beispiel Game ist ein Bereich, den wir intensiv haben, weil einer der Kollegen bei uns auch Justiziar des Game ist, also des Spielherstellerverbandes, ne, im anderen Beruf. Und ist der Studiengang halt zusammengestellt und es sind halt, das ist die Besonderheit, dass bei uns sehr viele Praktikerinnen und Praktiker ausbilden. Das ist am Anfang so gewesen, dass wir ganz wenig Lehrpersonal hatten für diesen Masterstudiengang. Dann haben wir eben gesagt, gut, dann müssen wir das eben über Lehrpersonal von außen machen. Und da haben wir eben in die Medienunternehmen reingehorcht und die haben dann auch wirklich alle gesagt, ja, das finden wir klasse. Studierende auszubilden, die wir dann ja auch für unsere Unternehmen dann gewinnen können. Und so ist das auch die ganze Zeit gekommen und geblieben. Also ganz viele arbeiten heute bei RTL oder sind bei RTL und kommen dann zu uns und machen den Masterstudiengang. Aber ansonsten ist, glaube ich, dieser USP dieses Studienganges an diesem Standort nach wie vor, dass man eben für die Praxis von Praktikern ausgebildet wird und auch ganz viele Masterarbeiten zum Beispiel mit Praktikern schreibt. Ne? Also das ist auch eine Law-Klinik haben wir gemacht. Da machen die Studierenden so Rechtsberatung für Influencer, die dann von uns begleitet wird und dann übernommen wird von einem Praktiker, von einer Anwaltskanzlei, die da mitmacht. Wir haben immer so eine Veranstaltung, Medienrecht trifft Medienwirtschaft, wo einmal im Jahr ein Preis verliehen wird für die beste Abschlussarbeit in einem Jahrgang mit so einer Plakette, und wir haben Mediensymposien, also wo wir ständig wirklich diesen Plattformgedanken pflegen. Jetzt ganz aktuell am 28. April findet von der FAZ Einspruch, das ist so ein Format statt, die machen manchmal so Einspruch-Podcast unterwegs, sie kommen dann zu uns und da ist ein Justizminister NRW und die führende Rechtspolitikerin der Union, Frau Winkelmeier-Becker, und die machen dann Schwarz-Grün als Antipoden der Rechtspolitik und dann wird das aufgezeichnet, so wie das jetzt hier. Und solche Sachen finden bei uns halt einfach ganz viel statt. Das ist verbunden mit einer Jobmesse. Und das ist so ein bisschen was halt auch immer ich spannend fand, einfach Möglichkeiten zu schaffen, wo Leute zusammenkommen aus unterschiedlichen Bereichen. Immer sind es Studierende, aber es sind natürlich auch Unternehmen. Es ist auch Politik und dass man dann eben sich austauscht und zusammenfindet. Ne? Und das ist ein Grund, sich im Medienrecht fortzubilden, damit man es für das Berufsleben hinterher eben weiß, wo man dran ist und sich dann natürlich auch sehr, sehr konkret fortbilden kann. Denn mal ganz unter uns, in der Schwerpunktausbildung an der Uni, da passiert das in dem Maße nicht, wie das bei uns passiert. Kann es auch gar nicht sein. Das ist ja ein eigener LLM-Studiengang. Und wenn man das möchte, dann sollte man sowas machen. Das gibt es ja auch anderswo, aber es gibt es eben halt auch bei uns. Und dieser Praxis-Verzahnungsgedanke, der ist ganz, ganz intensiv gepflegt bei uns. Und das finde ich auch nach wie vor total spannend, da immer die Impulse zu kriegen und diese Drehscheibe schlicht zu sein, ne, für Studierende und Unternehmen.
Ja, total. Also ist ja wirklich ein ganz anderer, alternativer Ansatz zu dem klassischen Jurastudium an der Uni.
Können Sie auch nicht ersetzen. Können schon sagen, ich will nicht Jura studieren, ich mache jetzt nur einen Bachelor und Master, geht auch. Aber dann haben Sie halt nicht den klassischen juristischen Ausbildungsweg gewählt. Und das muss man dann schon auch wollen. Solche Zusatzausbildung, so eine Spezialisierung auch dafür dann irgendwie Zeit zu verwenden. Ne? Aber wenn man das möchte, dann hat man, glaube ich, auch gut in sich investiert. Kannst du auch alternativ zu einer Promotion machen, machen auch viele. Ne? Also dass sie sagen, brauche ich jetzt eine DIS oder will ich lieber so eine berufsspezifische Zusatzqualifikation haben, die mich dann für den Arbeitsmarkt attraktiver macht. Das ist eine individuelle Entscheidung. Ne?
Ja. Spannend. Genau, wir hatten schon mehrmals das so ein bisschen angekratzt, aber vielleicht haben Sie da noch so irgendwelche konkreten Beispiele. Und zwar habe ich mich gefragt, welche brandaktuellen Entwicklungen Sie so in den Bereichen Medienrecht und Datenschutzrecht beobachten. Also Sie hatten natürlich schon die Europäisierung angesprochen. Und bei diesen ganzen Themen, da ist ja auch immer so in der Bevölkerung, glaube ich, so ein bisschen der Eindruck, dass Gerichte und Gesetzgebung bei diesen komplexen Themen Medien, Daten, Datenerhebung, Datenverarbeitung teilweise gar nicht richtig hinterherkommen, weil immer so viel Neues kommt, dass jedes Jahr entwickelt sich die Technik weiter. Und welche Entwicklungen sehen Sie da so? Und haben Sie das Gefühl, dass da der Staat oder auf jeden Fall die Rechtspflege so ein bisschen hinterher ist?
Der Gesetzgeber ist schon hinterher. Das ist ein totales Dilemma. Ne? Also ich meine, wir können ja, fangen wir mal vorne an, Nehmen wir mal das Datenschutzrecht. Im Datenschutzrecht gibt es die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung ist Regelwerk, das die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt. Da gibt es Pflichten für Verantwortliche, Rechte für Betroffene. Und das ist aber, so, wenn man so will, der Goldstandard für das Verarbeiten personenbezogener Daten. Und die Tendenz ist, Daten zu schützen, zu halten. Ja, nicht immer sagen, dass das Datensparsamkeit ist. Wenn Sie eine Facebook-Kampagne schalten, dann geht es um Daten verbreiten. Da kann man ja schlecht sagen, der Vertrag gebietet mir, dass ich möglichst wenig Daten verarbeite in der Facebook-Welt. Aber so grundsätzlich geht es schon darum, und das ist auch wirklich ganz wichtig, also nur das an Daten zu verarbeiten, was ich wirklich brauche. So, und jetzt gibt es neue europäische Datenakte. Nehmen wir den Data Governance Act, der schon da ist, aber auch der Data Act. Da geht es um im Prinzip was total Gegenteiliges, nämlich dass Daten auf Wunsch von Nutzerinnen und Nutzern verbreitet werden. Da soll also mein Datum aus dem Fitness-Tracker gegeben werden an den Fitness-Tracker-Hersteller, damit der dann zum Beispiel tolle Produkte entwickeln kann, um meine Fitness zu verbessern oder auch von anderen. Ne? Also das ist so ein bisschen die Idee, dass man Daten zum Wohle aller am Ende des Tages jetzt mehr verbreitet. Das ist das Gegenteil von Datenminimierung, das ist Datenmaximierung. Es geht um intensives Teilen von Daten. Denken Sie an Gesundheitsdaten. Also die Digitalisierung des Gesundheitswesens, die lebt davon, dass viele Gesundheitsdaten in die Welt kommen, damit man in der Pandemie zum Beispiel die Daten um Impferfolge oder wie auch immer zu ermessen und zu erfassen, dass man die eben einfach verwendet und auch vieles mehr. Also dass man Krebsregister erzeugt, wo man einfach Daten hat. So, und dieses Datenhaben verlangt natürlich auch, dass man mit diesen Daten sorgsam umgeht, sie schützt. Und gerade in der Gesundheitsdatenverarbeitung ist das ein riesengroßes Thema. Einerseits besteht ein ethisches Gebot, Menschen so gut es geht mit Daten zu behandeln. Zugleich gibt es den Impuls, die Daten zu schützen und keinen Missbrauch entstehen zu lassen. Und das ist etwas, was gerade ganz, ganz intensiv in Europa diskutiert wird. Und da muss man schlicht sehen, dass Europa insofern einen Nachteil hat, als der Rest der Welt, mal von Europa abgesehen, viel jedenfalls mit wesentlich mehr Möglichkeiten, wesentlich beherzter an Datenverarbeitung rangehen. Und da müssen wir wirklich auch lernen, Wege finden, wie unser gutes Datenschutzrecht dann eben auch Fortschritt ermöglicht und da eben auch die Grenzen richtig ziehen. Ja, also das ist teilweise ganz, ganz schwierig, das zu tun. Also zum Beispiel denken Sie an sowas wie Reinigungsroboter. Da gab es jetzt einen Fall, da hat in Ulm ein Reinigungsroboter gearbeitet, das Cordula Grün heißt der. Der wischt da so den Bahnhofsvorplatz und fährt dann so rum. Und das ist wirklich wie so ein, weiß nicht, ob Sie so einen kleinen Staubsauger kennen, ne? Da haben Sie auch das Problem. Der Staubsauger, der muss ja auch aufpassen, dass er sich mit dem Hund anfreundet. Und wenn er sich mit dem Hund angefreundet hat, dann muss er auch noch aufpassen, dass er das Hundespielzeug nicht häckselt, sonst hat der Hund dann wieder irgendwie schlechte Laune und so weiter. Ne? Und auch ein Rasenroboter, der häckselt gerne mal einen Gartenschlauch und er darf aber kein Igelnest häckseln zum Beispiel. Also die müssen ja schon, und sind ja schon gefährlich. Ne? Sobald sie ja mit solchen Robotern in den öffentlichen Straßenraum gehen, da sind sie bei diesem Cordula Grün Roboter, das ist so ein Wischroboter. Ist super, dass ein Roboter so Wischarbeiten erledigt. Jetzt hat das Ding aber so viel Kraft wie ein kleiner Elefant. Und je nachdem, wie das programmiert ist, kann es natürlich auch gefährlich werden. So, jetzt sind diese Dinge aber unglaublich stark abgesichert und am Ende des Tages kann da nicht viel passieren. Aber regulatorisch werden sie behandelt wie autonome oder vernetzte Autos. Und da muss man sich schon die Frage stellen, darf denn derselbe Maßstab gelten für einen Boliden, der mit 130 oder 30 ja noch nicht so schnell, 230 Stundenkilometer über die Autobahn brettert und dann so ein Wischroboter, muss der alle Verkehrsschilder lesen können, die er niemals sieht und so weiter. Und da ist das deutsche Recht, das sind rechtlich betrachtet autonome Fahrzeuge. Und da muss man eben einfach nachjustieren, das muss das deutsche, das europäische Recht besser hinkriegen. Und da ist man sehr stark überfordert. Absolutes Beispiel für die Überforderung, für meine Begriffe gerade, ist ChatGPT und die KI-Verordnung. Also gerade in diesen Tagen, dieser Woche wird diskutiert, ob ChatGPT eine Hochrisiko-KI ist. Na, jetzt ist das ein Ding, was mehr oder weniger keinen spezifischen Nutzen hat. Das erzählt Ihnen einen netten Witz, gibt ihnen aber je nachdem, wie sie es fragen, auch einen Hinweis, sich besser umzubringen, weil man in ihrer Lebenssituation vielleicht gar nicht weiterleben sollte, so ungefähr. Das kommt darauf an, wie sie das Ding fragen. Sondern da erkennen sie natürlich schon, das kann lustige Sachen tun, das kann auch gefährliche Sachen tun. Und vor dem Hintergrund muss man sich natürlich wirklich die Frage stellen, gerade auch in der Perspektive dessen, was das Ding kann, ja, wie reguliert man das? Wenn man das aber in der KI-Verordnung unter die Hochrisikoanwendungen packt, dann muss man sich natürlich genau überlegen, wo gibt es die Ausnahmen? Was darf das Ding, was darf es nicht? Und an der Stelle sehen Sie, das geht so explosionsartig hoch. Also wenn man zum Beispiel sich vergegenwärtigt, dass Microsoft seinen sogenannten Co-Piloten demnächst in die Office-Produkte tut, dann haben Sie bei jedem Dokument, was Sie aufmachen, die Möglichkeit, dem zu sagen, schreib mir doch mal eine schöne Hausarbeit zum Thema XY und berücksichtige bitte dabei, dass ich mindestens eine 3 plus haben will. Und liefert er Ihnen was und am Ende des Tages geht es dann für Prüfer darum zu erkennen, ja, kommt das jetzt vom Studierenden oder kommt das von der KI? Ja. Wenn Sie Fachbezug haben, okay, vielleicht geht das noch. Aber sobald Sie das Ding ein Bild malen lassen, ein Computerprogramm programmieren lassen oder ein Musikstück komponieren lassen, dann können Sie es nicht auf Vollständigkeit, Sinnhaftigkeit und sonst irgendwas überprüfen, weil welcher Sinn steckt in einem Prosastück oder in einem Musikstück? Also da entstehen unglaubliche Probleme in der Anwendung solcher, neuartiger Software. Und ChatGPT ist das beste Beispiel dafür, dass die Regulierung vor unglaublichen Problemen steht angesichts der Dynamik, ne? Einer Software, die unsere Sprache benutzt und deren Ergebnisse, also simulierte Gedanken, nicht von echten Gedanken unterscheidbar mehr sind. Dann, ne? Ja, also das ist ein großes regulatorisches Problem und eine Riesenherausforderung.
Total. Ja, sehr, sehr spannend. Also da sitzen ja wirklich irgendwie dann auch so am Nabel der Zeit, was diese ganzen Themen angeht. Also ChatGPT ist ja wirklich sehr viel jetzt auch in aller Munde gewesen und es gibt ja auch wirklich viele moralische Fragen, die dann immer so damit einhergehen. Sehr, sehr interessant.
Ja, und total datenschutzrechtlich, ne? Haftet das Ding für eine Falschauskunft?
Ja.
Sie fragen da irgendwie eine Leistung ab und da kommt am Ende des Tages offenkundiger Fehler raus. Ja, wer haftet für das? Ne? Nach den Kategorien der Haftung für fehlerhafte Produkte muss man dann eine Lösung finden. Und es gibt so eine KI-Haftungsverordnung, die muss das auch jetzt alles abfangen. Ne? Und das BGB kann das, ne? Wenn sie ein Pferd haben, das gut dressiert ist und immer an der Leine geht, ne, dann ist das alles gut. Aber in dem Moment, wo ich das losreiße und losrennt, haften sie. Ne, solche Sachen müssen sie halt einfach abdecken. Und das Recht ist da unerbittlich, wenn irgendwas entsteht an Schaden. Irgendeiner muss dafür haften.
Ja.
Aber das muss der Regulierer eben fair austarieren. Und das ist gerade nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Das kann man wohl sagen. Genau, und zuletzt habe ich mich noch gefragt, ob es juristische Probleme gibt oder grundsätzlich so Fragestellungen in diesen Bereichen, die wir jetzt schon so ein bisschen tangiert haben, die uns im Alltag begegnen, ohne dass uns das richtig bewusst wird. Vielleicht sogar, es hören ja vorwiegend JuristInnen diesen Podcast, wo man so sagen würde, oh, da habe ich ja noch nie dran gedacht. Genau.
Ja, also gibt viel, was sich versteckt. Aber eine Sache, die finde ich interessant. Und zwar gibt es in Bayern jetzt ein Gerichtsurteil, das gestattet, dass man, wenn man über die Straße geht und Autos, die im Weg steht, dass man die fotografiert und diese Fotos an die Polizei weiterleitet. Darf man. Mhm. Nach diesem Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach. Die Datenschutzaufsichtsbehörde hat gesagt, es geht nicht, da muss man datenschutzrechtlich was drauf achten. Da kann er sagen, ja, ist doch nicht schlimm. Keiner hat ein Recht, falsch zu parken. Und wenn da einer im Weg steht, ja, dann nehme ich meine Kamera und knips den und dann schicke ich das an die Polizei und die soll das mal prüfen. Ne? Mhm. Ja, gut. Aber wenn man das Ganze mal datenschutzrechtlich betrachtet, dann ist es so, dass derjenige, der eine andere Person fotografiert und deren Daten an die Polizei weitergibt, nicht mehr privat handelt. Das sind keine persönlichen familiären Zwecke, die der verfolgt. Da tritt die DSGVO für zurück. Sondern es sind ja Zwecke, die über diesen privaten Bereich hinausgehen und dann greift die DSGVO. In dieser Situation stellt sich die Frage, hat man denn keine Infopflicht als Verantwortlicher, der man dann datenschutzrechtlich wird, den Betroffenen, nämlich der, der da falsch parkt, zu informieren? Mhm. Ja, ich erhebe Daten über jemanden und melde den bei der Polizei. Wegen Falschparken, das ist jetzt nicht wirklich eine Straftat. Also da geht es jetzt nicht um richtig blöde Sachen, sondern es ist einfach nur, dass man, stellen Sie sich das vor, mit der Dashcam und dann schiebe ich das Video an die Polizei weiter, dann soll ich mal gucken, wen sie dann hinterher an der Stelle dann irgendwie verfolgen. Also das sogenannte Opportunitätsprinzip bei der Polizei kommt vor ganz große Herausforderungen. Mhm. Aber lassen wir mal die Datenverarbeitung bei der Polizei weg. Die Person, die Daten von jemand anders per Foto verarbeitet und diese Daten dann an Dritte, nämlich hier die Polizei, weitergibt, hat eine aus der DSGVO erwachsene originäre Informationspflicht. Sie muss dieser Person, die sie fotografiert, sagen, ich bin Herr X, ich habe dieses Foto von dir gemacht, dann und dann. Ich gebe es an die Polizei weiter, damit sie sich darum kümmern kann, dass du das künftig nicht mehr machst. Und das ist ja auch leicht möglich. Man kann dem ja einen Zettel an den Scheibenwischer tun und dann weiß der Bescheid. Mhm. Ja, nach Kategorien des Datenschutzrechts irgendwie selbstverständlich. Der hat auch ein Auskunftsrecht. Ne? Welche Daten hast du mich überhoben? Was hast du damit gemacht? Und so weiter. Und das ist etwas, was zumindest mal in dieser Entscheidung nicht vorkommt. Ich denke mal, das Gericht hat sich darüber Gedanken gemacht, aber irgendwie kommt das in dieser Entscheidung nicht vor. Da gibt es nur die Frage, ist das zulässig, ein Foto von einem Falschparker zu machen, der mir im Weg steht? Darüber kann man so und so urteilen. Das kann sagen, es ist letztlich eine Wahrnehmung eines berechtigten Interesses oder nicht. Aber wenn man das schon macht, dann muss man den Fall auch zu Ende prüfen und die Informationspflichten, die der Fotograf hat, dann eben auch dagegen halten. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, auf den kommt ja so keiner. Ne? Also ja. Auch, aber es ist halt trotzdem eine ganz, im Prinzip das kleine Einmaleins. Weil ich bin Verantwortlicher und ich habe dann als Verantwortlicher eben auch eine Verantwortung. Und die Verantwortung besteht eben darin, dass ich nicht über fremde Leute irgendwelche Sachen verbreiten darf, ohne dass die wissen, worum es geht. Und was anderes wäre es, wenn ich eine Straftat fotografiere. Da dürfte ich, da sagt das Datenschutzrecht, wenn da sowas wie letztlich eine Geheimhaltungsrecht besteht. Also ich meine, es ist natürlich schwierig, ich fotografiere einfach eine Straftat und sagte, guck mal, ich habe die fotografiert und jetzt melde ich dich. Das funktioniert nicht. Weil an der Stelle eben das Datenschutzrecht dann schon sagt, das muss möglich sein zur Verfolgung von Straftaten. Aber bei solchen Ordnungswidrigkeiten, bei bloßem Falschparken, naja, da ist das was anderes. Und da würde ich jetzt für mich sagen, da muss man schon auch mal an die Informationspflicht denken. Das ist jetzt ein Fall, den prüft man vielleicht nicht im Staatsexamen, aber ich finde den halt mega spannend. Ne?
Ja,
oder
total.
Welche Rechtsnatur hat eine WhatsApp-Gruppe, Frau Elmenthaler? Hm. Ja, ist das eine BGB-Gesellschaft? Mir fällt nichts Besseres ein. Aber da sehen Sie mal, ja, ne, das ist verschiedene Zwecke. Ne? Und wenn sich dann in der WhatsApp-Gruppe unter Schüler der Lehrer noch mit den Hausaufgaben einklingt, ist ja wichtig für den Fall, dass man einen rausschmeißt. Man mag eigentlich in der WhatsApp-Gruppe mehr, dann schmeißt man den raus. Das kann zum Beispiel durchaus geprüft werden im Zivilrecht, BGB-Gesellschaft. Ne? Also auch das versteckt sich.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Das sind Fragen, die stellen sich dann in der mündlichen Prüfung zum ersten Mal. Und dann entwickelt sich das im Diskurs normalerweise, wenn Sie Prüfer haben, die jetzt wirklich nicht so. Ja, das ist ja schon ein interessanter Fall, sagen wir es mal so. Ne?
Ja.
Also, und den muss man ja auch so herleiten, aber ich finde ihn auf der anderen Seite irgendwie so ganz spannend, weil er so alltäglich ist. Und dann wenden Sie einfach mal das Recht der GbR darauf an. Und am Ende ist das sowas wie eine GbR, gemeinsamer Zweck und so weiter und so fort. Vielleicht auch nicht, vielleicht fällt Ihnen was Besseres ein. Dann würde ich in der mündlichen Prüfung ganz hoch in die Punkte greifen, ne? Wenn Sie mich überzeugen würden, dass das falsch ist.
Ist wahrscheinlich nicht das Einfachste da so on the spot, aber ja, sehr, sehr interessante Frage auf jeden Fall. Denke ich nochmal drüber nach. Gut, das war dann jetzt auch schon die vorerst letzte Frage. Wir machen zum Abschluss noch immer so eine letzte Satzvervollständigung. Und zwar würde ich gerne wissen, was Sie Ihren Studierenden denn gerne raten würden.
Was rate ich denen? Dass sie sich immer vor Augen führen, dass wir im Rechtsstaat und nicht im Gefühlsstaat leben. Und das muss ich ein bisschen erklären vielleicht, warum ich das wichtig finde, diesen Ratschlag zu geben. Mhm. Wenn ich Ihnen jetzt drei Fragen stelle, ich benenne Ihnen drei Rechtssätze. Ich gebe es als Rechtssätze aus. Rechtssatz 1 lautet, Tiere haben keine Rechte. Rechtssatz 2 lautet, die Würde des Mörders ist unantastbar. Und Rechtssatz 3 lautet, Satire darf alles. Mhm. Zwei von drei sind nicht schlecht. Einer von denen ist kein Rechtssatz. Welcher ist das? Sie müssen es nicht beantworten, dürfen sie aber. Das ist ja wirklich, das kann ja im Examen kommen. Ne? Also Tiere haben keine Rechte, ist das ein Rechtssatz?
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, ist einer. Warum ist es einer?
Sie sind keine Rechtssubjekte.
Ja, ne? Damit sind sie ja schon wunderbar jetzt irgendwie, das ist schnell Luft holen, denken und so weiter. Warum nicht? Paragraph 1 BGB, da steht die Rechtsfähigkeit des Menschen drin. Ja. So, die knüpft an Artikel 1 an und Tiere sind keine Sachen, da werden so behandelt. Also Tiere haben keine Rechte. Wenn Sie die Frage aber im ersten Semester stellen und nicht alten Hasen wie Ihnen, ne, dann kommt eine Gefühlsantwort raus. Man ist Lucky Luke-Leserin oder Wendy-Comic-Leser und denkt, wieso, Tiere haben doch Charakterrechte und das sind doch meine Lieblinge und so weiter und so fort. Und das müssen Sie erstmal dieses Gefühl im Prinzip durch das, was Sie gerade gemacht haben, nämlich subsumieren, sich langsames juristisches Rantasten, müssen Sie das Gefühl durch eine rechtliche Wertung ersetzen. Ne? Und das ist total wichtig und total schwer. Und die anderen Sachen, Satire darf alles, ist natürlich ein Unrechtssatz, weil Satire nicht alles darf. Aber die Würde des Mörders ist unantastbar, Sie können Mörder gleich Mensch setzen, dann haben Sie wieder einen Rechtssatz. Also insofern zwei gefühlt Unrechtssätze sind Rechtssätze, wobei das Gefühl halt wirklich eine ganz trügerische Kategorie ist für Juristen. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat vom ersten bis zum letzten Semester, bis auch jetzt für mich. Ne? Also sich das wirklich klar machen und um aufs Medienrecht zurückzukommen. Welche Äußerungen gefühlt alle rechtswidrig sind, na, die sind nach rechtlichen Kategorien in ganz vielen Fällen nicht rechtswidrig, sondern sind von der Meinungsäußerungsfreiheit und ihren Schranken mehr oder weniger erfasst. Ne? Und das ist halt wirklich so für mich der ganz zentrale Gedanke, den man immer haben muss. Ne? Also fühle ich gerade oder geht es ums Recht? Und da muss man immer im Prinzip auch gegen sich denken. Die ganze Zeit, habe ich jetzt, ist das wirklich Recht oder ist es nur mein Gefühl? Und das ist für mich jeden Tag auch wichtig immer, ne? Also das rate ich mir auch immer selber.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Rat und auch irgendwie interessante Beispiele, die Sie da genannt haben. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Schwartmann, für das spannende Gespräch, die nützlichen Hinweise und die Einblicke in das Medien- und Datenschutzrecht. Genau, da wissen wir ja jetzt schon einiges mehr als noch vor diesem Gespräch, aber wer trotzdem noch mehr über diese Rechtsgebiete erfahren will, kann dazu bei C.F. Müller das Lehrbuch zum Medienrecht von unserem Gast, Herrn Professor Schwartmann, lesen. Das Lehrbuch hat einen Umfang von ca. 400 Seiten und ist für 30 Euro im Handel verfügbar. Daneben erscheint im C.F. Müller Verlag von Professor Schwartmann auch die Vorschriftensammlung zum Digital Markets Act und Digital Service Act. Die gibt es für ca. 22 Euro im Handel. Und gibt es noch etwas, worauf Sie gerne hinweisen würden, was man...
Ja, im Sinne der Redlichkeit, das Medienrechtslehrbuch, das habe ich mit meinem Kollegen Dörr angefangen bis zur sechsten Auflage und jetzt in der siebten, die ist jetzt gerade im Druck. Da hat ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, Robin Mühlenbeck, mitgeschrieben, jetzt machen wir es zu dritt. Und die ist jetzt ganz neu in der siebten Auflage, ne? Und weil es thematisch passt, jetzt habe ich auch noch hier die Textsammlung Eckert, Klett, Schwartmann, Jung, Wettbewerbsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht und natürlich Datenschutzgrundverordnung, BDSG, TTDSG und so weiter mit Herrn Jaspers. Also die Sachen gäbe es auch noch thematisch einschlägig.
Sehr schön, das war super ausgestattet dann. ja, vielen, vielen Dank nochmal für dieses sehr lehrreiche und unterhaltsame Gespräch. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch, liebe Hörer, im kommenden Monat wieder bei Law Campus begrüßen zu dürfen. Und ja, vielen Dank nochmal, Herr Professor Schwartmann. Es war mir eine Freude.
Mir auch. Vielen Dank an Sie und liebe Studierende. Viel Erfolg bei allem, was Sie machen.